Willkommen zu Editor's Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, zu unserem Editor's Choice Podcast, dem Podcast der Brutkasten-Redaktion, in dem wir wöchentlich über ein Thema sprechen, das die heimische Startup- und Innovationslandschaft beschäftigt. Und ja, auch diese Woche hat sich wieder was getan, nämlich am Dienstag gab es einen Exit. Konkret ging das Linzer Mobility-Startup Carploy, das eine Mietfahr-App entwickelt hat, an den US-amerikanischen Anbieter Ride Amigos. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Eines ist aber klar, das Team von Carploy soll erhalten bleiben und von Linz aus weiter agieren. Und was das Startup nun weiter auch vorhat und wie vor allem die Kräfte gebündelt werden sollen, darüber wird uns Albert Vogel-Bader, er ist Co-Founder und CEO von Carploy, heute bei Editor's Choice mehr erzählen. Servus Albert.
Servus Martin, danke für die Einladung.
Lieber Albert, vielleicht mal eine Frage vorweg. Das ging auch noch nicht so ganz aus der Pressemitteilung hervor. Wird die Marke Carploy bestehen bleiben? Das Team soll ja quasi weiter bestehen, aber wird auch diese Marke weitergeführt?
Also es wird so sein, dass wir jetzt die nächsten Monate auf jeden Fall als Carploy bestehen bleiben. Wir bleiben ja als Unternehmen aktiv in Österreich und auch das Team, wie du schon erwähnt hast. Die Marke bleibt aber, und das ist jetzt auch ein Grund für die Übernahme, wir werden ein gemeinsames Produkt auf den Markt bringen, auch mit einem neuen Namen. Und in diesem Zuge wird ein Renaming und Rebranding stattfinden. Die genauen Zeitpläne kann ich noch nicht sagen, es wird wahrscheinlich so im Laufe des nächsten Jahres stattfinden.
Über das neue Produkt, ich frage dich dennoch, kannst du wahrscheinlich auch noch nicht viel sprechen, das ist wahrscheinlich noch in der Schublade, aber ihr arbeitet da schon gemeinsam daran.
Genau, wir arbeiten jetzt gemeinsam daran. Es ist so, dass sich die Kompetenzen an diesem Produkt sehr stark ergänzen. Das heißt, das, was wir mitbringen, was die Ride Amigos mitbringen, ergänzt sich sehr gut. Es geht, das kann man schon sagen, nach wie vor um Mobilität. Es geht auch um B2B-Mobilität, um Mitarbeitermobilität. Speziell Pendelwege. Es wird noch umfassender werden und nicht nur Fahrgemeinschaften beinhalten. Das ist so das, was ich schon sagen kann.
Da sind wir natürlich gespannt, da bleiben wir als Brutkasten natürlich auch dran. Ihr arbeitet jetzt eben schon an diesem Produkt, was mich auch zu meiner nächsten Frage führt, Zusammenarbeit oder eben auch dieser Wille zur Kooperation. Seit wann besteht der und vor allem, wer ist auf wen zugegangen?
Also die Entstehungsgeschichte war so, dass wir als Startup natürlich immer wieder Finanzierungen benötigen und wir waren da, 2020 war das schon, bei einer Mobility-Conference in London und haben dort einen Berliner VC kennengelernt mit Schwerpunkt Mobility und wollten dann raisen, eine größere Runde, die wir geplant haben. Aus dieser Runde sind dann Gespräche geworden mit verschiedenen Mobility-Providern weltweit und unter anderem auch Ride Amigos. Und seit Anfang diesen Jahres schon sind wir dann in Gespräch gegangen mit Ride Amigos. Und dann war es keine Finanzierung für uns, sondern die völlige Übernahme, die sich aber dann im Endeffekt als die richtige Option herausgestellt hat.
Die völlige Übernahme des Teams soll eben auch hier in Linz bestehen bleiben. Was mich auch zu einer Frage führt, ihr arbeitet jetzt da auch an Produkten, vor allem auch Ride Amigos ist hier auch in Europa noch nicht präsent und soll hier quasi aus Österreich raus starten. Wollt ihr da quasi dann wirklich weiter expandieren über Österreich hinaus gemeinsam?
Genau, auf jeden Fall. Also es ist auch der strategische Schritt von Ride Amigos, dass sie über Österreich den europäischen Markt betreten, über unser Unternehmen. Deswegen bleiben wir auch aktiv als Team und auch in Österreich aktiv. Und es ist schon geplant, dass wir auch als Team wachsen in Österreich und von Österreich aus dann den europäischen Markt bedienen werden. Und wir sind ja aktuell in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz und in Polen aktiv. Und das Ganze wollen wir auf jeden Fall noch stärker ausbauen.
Wird sich für die Kunden was verändern jetzt auch durch die Übernahme?
Es wird auf jeden Fall alles stabiler werden. Also wir sind ja ein Startup und Startups, da gibt es immer Ups und Downs. Wir sind auch noch relativ jung gewesen, also 3,5 Jahre. Was jetzt der Vorteil ist für die Unternehmen und Kunden, dass die Stabilität gegeben ist. Jetzt, ich meine jetzt nicht die technologische, sondern eher das Thema, wie geht man auf die einzelnen Wünsche der Unternehmen ein? Wie kann man Nachfrage optimal bedienen. Also vor allem auch im Bereich Customer Success und Support werden wir dadurch stärker. Und sonst gibt es nicht wirklich, zumindest keine negativen Auswirkungen für Kunden. Also auch datenschutztechnisch, was schon oft die Frage war bei bestehenden Kunden, amerikanische Eigentümer, wie sieht es da aus? Da bleibt auf jeden Fall alles in Europa und es gibt jetzt keinen Datenaustausch mit Amerika.
Das bleibt quasi auf europäischen Servern sozusagen auch. Genau. Auch ein spannender Punkt bei vielen Übernahmen ist das auch ein Thema, dieses Investitionskontrollgesetz, wenn das zu 100% eben an einen US-amerikanischen Anbieter geht. Gibt es da eine Prüfung? War das bei euch auch ein Thema? Vor allem Technologiekonzern würde man jetzt annehmen, dass es da etwas gegeben hat.
Also bei uns war das kein Thema, weil wir in Österreich bestehen bleiben und auch der Forschungsansatz und der technologische Entwicklungsansatz in Österreich bestehen bleibt. Das heißt, es ist eher umgekehrt, dass mehr Entwicklung und Technologie in Österreich entsteht durch diese Übernahme, als abgezogen wird. Und grundsätzlich sind jetzt die Unternehmen, die da jetzt in diesem Deal vorhanden sind, also die Käufer und wir, nicht in einer Größe, wo man Konzern sagen könnte. Also da geht es jetzt nicht um Milliarden.
Also das war bei euch nicht so ein Thema. Was sehr spannend ist bei euch, ihr habt ja sehr, sehr große Kunden, eben auch Rosenbauer, LKW, Walter, Stihl. Du hast gesagt, ihr seid auch in Polen aktiv über Mercedes-Benz auch unter anderem. Wie wird sich das da auch weiterentwickeln? Wollt ihr da verstärkt auch Corporates ansprechen oder auch in diese mittelständischen Sektor reingehen? Was ja unter anderem auch schon ein großer Hebel für die Klimakrise ist eben auch.
Ja, auf jeden Fall. Also große Unternehmen sind Zugpferde. Sie werden auch immer Zugpferde bleiben, sie werden auch immer neue Produkte testen und pilotieren mit uns. Es ist aber auf jeden Fall geplant, auch auf kleinere Unternehmen zuzugehen und vor allem dadurch, dass wir uns öffnen werden und verschiedenste Mobilitätsformen anbieten, wird es auch so sein, dass wir auch kleinere Unternehmen bedienen können, wo nicht unbedingt die riesige Menge an Menschen notwendig ist, damit Fahrgemeinschaften entstehen. Also da geht es generell mehr um das Thema Verhaltensänderung und wie kann Technologie und Software in der Verhaltensänderung eine Rolle spielen hin zu nachhaltiger und umweltfreundlicher Mobilität.
Habt ihr euch da auch Milestones gesetzt in Bezug auf euren Impact, den ihr erzielen wollt künftig?
Also es gibt auf jeden Fall die klare Vision. Konkrete Milestones mit konkreten CO2-Einsparungszielen oder so sind wir gerade noch am Arbeiten. Es ist ja noch sehr jung, das Ganze, also zumindest der abgeschlossene Deal. Das heißt, im Laufe der nächsten Monate, auch wenn es jetzt um die Produktfertigstellung und so geht und Rebranding, wird auch das entstehen.
Also da ist man hier auch noch quasi in Abstimmung mit Right Amigos, könnte man so sagen, dass das Ganze verschmolzen wird. Welche Position willst du weiter im Unternehmen auch haben?
Also bei uns bleibt es ja so, wir bleiben als Unternehmen bestehen. Ich war vorher Geschäftsführer, bin einer der Mitgründer und bleibe aber Geschäftsführer von Carfree hier in Österreich. Ob es überhaupt eine Unternehmensnamensänderung gibt, ist sowieso noch nicht klar, weil das Produkt ein eigenes Branding braucht und da ist die Frage, ob man das Unternehmen auch umbenennen muss. Aber meine Position bleibt gleich. Es ändert sich für mich an der täglichen Arbeit, also nicht wirklich was.
Also du bist nach wie vor hier auch voll mit im Team eingebunden und wirst wahrscheinlich auch in Linz dann auch bleiben.
Genau.
Ihr habt ja unter anderem auch Campis als Business Angel auch. Er war ja auch sehr stark involviert, auch operativ. Welche Rolle wird er weiter haben? Eventuell vielleicht in einer beratenden Funktion?
Auf jeden Fall. Also wir haben mit Campis ja gemeinsam gegründet und er war am Anfang tatkräftig auch operativ dabei, in verschiedenen Bereichen, in den Marketing und Operations. Und er wird und ist nach wie vor Ansprechpartner für verschiedenste Themen in strategischer Hinsicht und wird auch weiterhin eine Rolle als strategischer Advisor beibehalten.
Ihr wollt expandieren, du hast es angesprochen, ihr seid eben auch schon in Polen und Österreich und anderen Ländern hier aktiv. Was sind so die größten Herausforderungen, vielleicht abschließend auch noch bei der Skalierung jetzt?
Ja, also die große Herausforderung natürlich ist, die Ambitionen auf die Straße zu bringen, das Produkt für verschiedenste Länder und auch Kulturen trotzdem zu haben. Also da geht es weniger um die technologische Bereitschaft oder technologische Readiness, das Produkt, weil technisch ist es überall möglich. Die Frage ist, wie ist die Annahme, wie reagieren User auf die Vorschläge, das eigene Verhalten zu ändern im Mobilitätsbereich. Das wird sehr spannend. Das heißt, eher diese soziale Komponente, die sehr spannend wird. Der große Vorteil, den wir jetzt haben, ist, dass wir jetzt nicht mehr ständig auf Kapitalsuche sind, um Wachstumsfinanzierung aufzustellen. Das heißt, da ist jetzt der Weg geebnet, mit einer stabilen Basis zu wachsen.
Also hier habt ihr das mal auf eine Basis gestellt und man darf schon gespannt sein, nicht nur welches Produkt eben ihr da auf die Straße bringen werdet, sprichwörtlich, sondern eben auch welche Länder da folgen werden. Lieber Albert, danke vielmals, dass du heute zu Gast warst hier bei unserem Podcast. Und ja, wir kommen jetzt nun zum zweiten Teil unseres Podcasts, der von unserem Sponsor Bugs ermöglicht wird. Und dazu übergebe ich an Brutkasten Finance Chefredakteur Dominik Meisinger.
Ja, vielen Dank, Martin. Dann übernehme ich hier an dieser Stelle und ich habe auch gleich eine Ankündigung zu machen. Wir starten hier im Editor's Choice Podcast nämlich eine monatliche Finanzserie gemeinsam mit unserem Partner Bugs. Und zum Start wollen wir Bugs jetzt einmal vorstellen. Bugs ist ein niederländischer Neobroker und im vergangenen Sommer ist er in Österreich mit der App Bugs Zero gestartet. Aber auch in anderen Märkten ist Bugs bereits aktiv, und zwar in den Niederlanden, aber auch in Deutschland, Frankreich, Belgien, seit kurzem auch in Irland, und europaweit gibt es da über 500.000 Kunden. Auch die Investoren sind an Bugs interessiert. Im April gab das Unternehmen eine Finanzierungsrunde bekannt. 80 Millionen US-Dollar wurden da aufgenommen und investiert hat da unter anderem der chinesische Internetriese Tencent. Ja, und ich freue mich sehr, dass wir heute einen Gast haben von Bugs. Es ist Nils Hendrik Höcker, Country Head für Deutschland und Österreich, und er wird uns heute in diesem Interview Rede und Antwort stellen. Kannst du uns Bugs einmal vorstellen für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Bugs noch nicht kennen?
Das mache ich sehr gerne. Also Bugs ist im Prinzip die provisionsfreie und kostengünstige Möglichkeit, in Aktien und ETFs zu investieren. Das heißt, wir haben einen sehr einfachen Weg geschaffen, um Geld in Aktien und ETFs eben zu investieren als Alternative zum Sparbuch, weil das ist aktuell, wie wir wissen, nicht mehr die beste Option, und genau dieses Problem wollen wir angehen. Und gleichzeitig sehen wir die großen Kostenvorteile, die wir im Vergleich zu den traditionellen Anbietern haben, und wir sind dann quasi die bessere Alternative, insbesondere für etwas jüngere Menschen, also die Generation, die Zs und die Millennials, also mein Alter und was darunter ist, also alles über 18 und vielleicht alles unter 40 Jahren.
Kann man also sagen, das ist auch eure Zielgruppe? Bugs Zero richtet sich an eine junge Generation von Anlegern.
Also primär sprechen wir die, glaube ich, an. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass wir das ausschließen, dass auch eine ältere Generation mit uns anlegen kann. Der Kostenvorteil ist ja auch da relevant. Aber ja, die Mehrheit der Userinnen und User, die wir haben, sind schon aus dieser Altersgruppe, keine Frage.
Wie viele Assets habt ihr denn im Angebot? In was kann ich alles investieren?
Also wir haben aktuell ungefähr um die 2000 Produkte, Aktien und ETFs aus verschiedenen Märkten, aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Bereichen, und gleichzeitig kann man natürlich Einzelinvestitionen tätigen, aber wir haben natürlich auch die Funktion der Sparpläne für ETFs beispielsweise.
Die Sparpläne sind ja auch ein interessantes Stichwort. Du hast eingangs schon erwähnt, das Sparbuch, das ist nicht mehr so sinnvoll in der heutigen Zeit. Wie schätzt du denn die Situation ein? Was sind denn die Gründe, warum man sich jetzt mit Geldanlage da beschäftigen sollte?
Da gibt es aus meiner Sicht zwei Punkte. Zum einen niedrige Zinssätze und ein nicht nachhaltiges Rentensystem, und gleichzeitig natürlich auch steigende Immobilienpreise und auch steigende Preise in anderen Assetklassen machen natürlich traditionelle Bankenprodukte wie das Sparbuch, Tagesgeldkonto extrem unattraktiv. Und das zweite ist, ich glaube, gerade die Pandemie beispielsweise hat ja uns auch deutlich gezeigt, dass ja Regierungen bereit sind, unbegrenzte Mengen an neuem Geld zu drucken. Und das führt natürlich auch zwangsläufig zu einer Inflation und zu einer Entwertung im Bereich des realen Geldes. Ja. Und ich habe dann als junger Mensch eigentlich keine Alternative mehr, außer an Aktienmarkt teilzuhaben. Und historisch gesehen fährt man da ja auch ganz gut mit. Wer über die letzten 20 Jahre beispielsweise in einen globalen ETF investiert hat, der hat wahrscheinlich so im Schnitt zwischen 5% und 8% jährlich an Rendite mitgenommen. Und das lässt sich ja sehen. Und das auch, obwohl es ja in den letzten 20 Jahren auch signifikante Krisen gegeben hat. Die Finanzkrise, die Eurokrise, natürlich die Pandemie jetzt ab dem letzten Jahr. Und dennoch hat man eine Vermögenssteigerung dort gesehen. Und das Risiko ist verhältnismäßig gering. Und das ist doch eine solide Alternative zum Sparbuch. Und deswegen sollten wir als etwas jüngere Generation uns unbedingt mit diesen Fragen beschäftigen, wie ich aus dem Geld, was ich verdiene durch meinen Beruf, etwas mehr zurückbekomme.
Wir haben ja auch gesehen in den letzten Monaten, insbesondere seit dem letzten Jahr, dass das Interesse an Geldanlagethemen sehr stark gestiegen ist. Ist das auch etwas, was ihr bei BAX beobachtet?
Ich kann nicht leugnen, dass die Pandemie auch etwas Rückenwind für den Aktienmarkt gegeben hat. Ich vermeide aber immer, es irgendwie als etwas Gutes darzustellen. Ich persönlich hätte, wie wir alle, auf eine Pandemie logischerweise verzichtet, weil wir als Broker auch trotzdem gutes Wachstum geschafft hätten. Wir haben Rückenwind gehabt, aber wir hätten gerne darauf verzichtet. Andererseits muss man jetzt auch sagen, es ist durchaus ja gut für uns und auch für das Thema, dass sich immer mehr Leute mit finanzieller Bildung, finanzieller Altersvorsorge aktiv auch beschäftigen und dieses Thema dann wirklich jetzt auch viel mehr öffentliches Interesse hat und auch jeder Einzelne doch da jetzt meint, er müsste aktiv werden. Das ist gut.
BAX Zero, das Zero steht für die Zero Order, die eine ganz besondere Orderform ist, bei der man keine Gebühren zahlt. Kannst du das einmal ausführen, wie das funktioniert?
Ja, sehr gerne. Das ist der Kostenvorteil, den wir anbieten, um uns auch von der Konkurrenz abzuheben. Wir haben ein System entwickelt, wir haben also unsere eigene Software, unser eigenes Broker-Setup, das uns ermöglicht, dass wir also systemisch die ganzen Orders, die auf diesen ganzen Tag verteilt hin platziert werden, bündeln und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, und zwar ab 16 Uhr, platzieren. Dadurch haben wir eine sehr gute Kostenstruktur, die es uns ermöglicht, unseren Anlegerinnen und Anlegern eine Order zu ermöglichen. Die nennen wir die Zero Order. Das ist also eine provisionsfreie Order, die dann eben keine Kosten für den Anleger oder für die Anlegerin bedeutet. Und das ist natürlich eine sehr gute Möglichkeit, um regelmäßig und nachhaltig sein Vermögen anzulegen, ohne dass man davon ausgehen muss, dass irgendwelche Renditen und Wachstumssprünge durch irgendwelche Kosten rückwirkend gefressen werden. Und das ist diese spezielle Order, die BAX Zero Order.
Aber wenn ich jetzt eine Order sofort ausgeführt haben möchte, dann habe ich diese Möglichkeit bei BAX auch ebenfalls.
Diese Möglichkeit besteht auch. Wir haben dann die klassische Marktorder, wir haben auch eine Limitorder, also das, was man auch von anderen Brokern kennt, und die wird auch genutzt. Aber wir wollten explizit dieses Produkt der Zero Order anbieten, weil wir gesagt haben, es muss für alle möglich sein, am Aktienmarkt teilzunehmen. Und die Kosten sind zu hoch und das wollen wir ändern. Und das ist etwas, wofür wir als Unternehmen stehen in all den Märkten, in denen wir sind. Das ist unser Wettbewerbsvorteil.
Was hat sich bei BAX zuletzt getan? Was waren da die wichtigsten Neuerungen, die in den letzten Monaten passiert sind?
Ne, wir sind natürlich noch ein sehr junges Unternehmen. Wir sind ja erst im vergangenen Sommer beispielsweise in Österreich an den Markt gegangen. Das heißt, wir haben auch noch einen sehr langen Marathon mit ganz vielen Sprints vor uns, um unser Produkt noch zu verbessern. Was wir vor kurzem zum Beispiel eingeführt haben, ist, dass wir jetzt volatile Aktien besonders markieren. Wir warnen nicht davor, aber wir geben einen Hinweis, dass diese Aktien volatil sind, um auch hier einer wichtigen Aufgabe, die wir uns gesetzt haben, nachzukommen. Wir wollen nicht nur ein Broker sein, sondern wir wollen auch aufklären. Wir haben ja beispielsweise auch das Wissenszentrum, was man über die Homepage erreichen kann und demnächst auch in der App zur Verfügung steht, wo wir allgemeine Themen bearbeiten, aber auch natürlich News, aktuelle Marktentwicklung berücksichtigen, weil wir sagen, es geht nicht nur darum, ein Produkt zu haben, wo Leute etwas kaufen und verkaufen können, sondern wir wollen auch aufklären. Das ist die Aufgabe, die wir uns auch gestellt haben und da gehört auch dann diese Funktion und das ist eine der, sage ich mal, spannendsten Neuerungen in den letzten Wochen. Und gleichzeitig bauen wir regelmäßig zum Beispiel unser Angebot an ETFs aus. Wir haben jetzt gerade, wie ich finde, sehr tolle ETFs online genommen, die insbesondere so, ich nenne sie Megatrends bedienen. Das geht zum Beispiel um Sustainable Food, da geht es auch um Education, also insbesondere dann dort Unternehmen zusammengefasst werden, die genau diese Bereiche abdecken, von denen wir glauben, dass das ein Trend über die nächsten Jahre ist und die Anleger auch. Und wir wollen das auch dann ermöglichen, dass dort viele investieren können.
Ja, und dass viele investieren können in den nächsten Monaten und Jahren bei BAX. Wenn wir in die Zukunft schauen, was wird denn da noch alles kommen? Auf was können wir uns da einstellen?
Wir haben eine unglaublich lange Liste an Ideen, die wir haben wollen. Und vielleicht die wichtigsten, die jetzt in den nächsten Wochen anfallen, Wir werden das Angebot der Sparpläne signifikant ausbauen und verbessern. Wir werden die sogenannten Stückaktien, also Fractional Shares, ermöglichen. Das bedeutet für diejenigen, die das vielleicht noch nicht wissen, dass man dann auch einzelne Teile beispielsweise von Unternehmen kaufen kann, die einen sehr hohen Aktienkurs haben, wie zum Beispiel Amazon. Das ist sehr wichtig, weil nicht jeder möchte, ich glaube, den aktuellen Kurs weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber er liegt bei mehreren tausend Dollar. Nicht jeder möchte diesen Preis bezahlen, aber trotzdem möchte man ja vielleicht Amazon auch als Einzelaktie in seinem Portfolio haben. Und wir werden zum Jahresende, Anfang des neuen Jahres, unsere bereits vorhandenen Kryptowährungen, wir haben ein Produkt, das nennt sich Bucks Crypto, diese Währung, die wir dort schon alle anbieten, also Bitcoin, Ethereum, Cardano und die ganzen üblichen, die werden dann auch in der Bucks Zero App zur Verfügung stehen, sodass wir wirklich ein Angebot haben aus Aktien, ETFs und Kryptowährungen, weil das ist etwas, was unsere Nutzerinnen und Nutzer möchten. Wir glauben, wenn man einen Broker baut, muss man viele Anlageklassen ermöglichen. Dazu gehören Kryptowährungen. Das ist ungefähr so das, was wir in den nächsten 3-4 Monaten an Erneuerung für unsere Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung stellen werden.
Alles klar. Ja, da sind wir dann gespannt, wie diese Neuerungen dann alle ausgerollt werden. Nils, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst.
Und auch, ich bedanke mich auch.
Und auch danke an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nils Hendrik Höcker, der Country Head für Deutschland und Österreich von Bucks, dem niederländischen Neobroker, war heute bei uns zu Gast. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ciao, bis dann.
Das war Editor's Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, euer Brutkasten-Team.